Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Die Transformation von Unternehmen erfordert vielfach einen kulturellen Wandel. Über dessen Gestaltung habe ich mit Dr. Svea von Heen gesprochen, Gründerin und Partnerin von Return on Meaning, einer Beratung, die sich auf die Themen Kultur und Leadership spezialisiert hat. Ihrer Ansicht nach zeichnet sich eine reife Unternehmenskultur durch drei Faktoren aus.
Für mich sind es eigentlich drei Faktoren. Das eine ist, inwieweit man verbunden ist in der Organisation. Also Verbundenheit ist eben auch, dass man eben ja im Prinzip so eine Bindung auch erlebt. Das andere ist die Klarheit. Also wie klar gehen wir miteinander um? Auch klares Feedback und auch Klarheit über meine Aufgaben, Klarheit, wo soll es hingehen? Und das sind zwei ganz wichtige Sachen, die nur zum Tragen kommen, wenn der dritte Faktor, nämlich Umgang mit Stress und Druck, auch gehandelt wird.
Um Veränderungsprozesse zu bewältigen, sind, so Svea von Heen, emotionale Intelligenz und Achtsamkeit entscheidend, zwei der Aspekte, die wir im Gespräch vertieft haben. Ja, liebe Frau von Heen, herzlich willkommen bei Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Wandlungsprozesse, die die Transformation von Unternehmen erfordern. Heute möchte ich mit Ihnen gerne über den durch Veränderung notwendigen Kulturwandel in Organisationen sprechen. Und Sie haben sich sehr eingehend mit Fragen der Unternehmenskultur beschäftigt. Deshalb wäre meine erste Frage, was macht denn eigentlich die Kultur von Organisationen für Sie aus?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier heute auch mit Ihnen darüber diskutieren zu können, über dieses so wertvolle und ja auch, finde ich, sehr aktuelle Thema. Immer mehr Menschen fragen genau nach dem Thema Kultur, was es für mich ausmacht. Also es ist auch, ich habe ja, wie Sie wissen, da auch viel drüber geschrieben. Man kann darüber sehr viel sagen, um das in ein, zwei Sätze zu packen. Ich habe gedacht, eigentlich ist es das Wie, ne, wie wir Dinge machen. Also es ist nicht was, was wir produzieren oder auch an Dienstleistungen oder so machen in Organisationen, sondern wie wir miteinander arbeiten, wie wir mit den Lieferketten umgehen und so weiter und so weiter. Und vielleicht, um das so mal pragmatisch auch zu sagen, das darf ich an der Stelle auch, dass zum Beispiel bei Siemens, da gibt es ein ganz tolles Werk in Karlsruhe, mit denen haben wir jetzt die letzten Jahre gearbeitet und die haben auch gesagt, ja, gerade weil wir uns mit dem Wie, mit der Unternehmenskultur, also Führung, wie wir miteinander im Team agieren, aber auch wie die Individuen eigentlich, was die verkörpern an Werten und das Was, deren fantastische Produktion. Dadurch sind die zum Beispiel Firma des Jahres von A.T. Kearney gewählt worden. Und darüber haben wir jetzt letztens auch auf dem Kongress gesprochen. Deswegen darf ich das hier so als Case mal reinbringen. Und das macht im Prinzip Kultur aus, dass es eben auch erfolgreich macht, wenn man sich damit beschäftigt, mit dem Menschen, aber natürlich nicht nur, sondern parallel mit dem, was ansonsten wichtig ist in der Firma.
Ja, Kultur wird ja manchmal eben als weicher Erfolgsfaktor bezeichnet und wenn wir ehrlich sind, auch von manchen so ein bisschen mitunter zumindest belächelt. Sie haben jetzt schon gesagt, das ist ein Erfolgstreiber. Wie kann man den Einfluss der Kultur auf die Leistung von Organisationen auch messen? Gibt es, danach suchen wir in der BWL gerne, harte Belege für einen positiven Zusammenhang?
Ja, ich antworte da auch sehr gerne drauf. Ich habe sozusagen, es gibt auch darüber, kann ich, glaube ich, alleine eine Dreiviertelstunde dozieren, mache ich ja auch manchmal. Und ich möchte halt vorweg sagen, dass dieses mit den weichen Faktoren, dem Belächeln, ich glaube, dass das eigentlich, ehrlich gesagt, wenn ich Ihnen das so auch an der Stelle sagen darf, dass es eher so Bereich Old Economy gehört, dass das als weich gesehen wird oder belächelt wird, das finde ich, da sind wir längst rausgewachsen. Darüber müssen wir uns eigentlich keine Sorgen mehr machen. Dafür haben wir ja auch wahnsinnig viel Evidenzen und die Bücher sind voll mit Korrelationsstudien. Also ich kann einige zitieren, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, vielleicht gerne auch bei einem meiner letzten Arbeitgeber bei McKinsey, die sich damit ja auch sehr beschäftigen und eben sagen, Kultur ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Die haben Studien rausgegeben, die nennen das dann sozusagen die Organisationsgesundheit. Das ist so deren Begriff, dass man halt sagen kann, ja, die Unternehmen, die halt eine gute Gesundheit haben, also eine Organisationskultur, in denen man eben angstfrei auch zusammenleben kann und innovativ sein kann, also arbeiten kann, dass die eben tatsächlich, dass es da die Korrelation auch gibt mit Umsatz und der Performance, aber natürlich sogar auch mit Aktienkursen. Also wenn Sie da Daten brauchen, auch aus den McKinsey-Studien, dann kann man sich auch angucken. Also ich meine, Gallup ist eben auch was Sie wahrscheinlich ja oft zitieren. Das wird ja jedes Jahr neu. Das müssen wir, glaube ich, gar nicht beschreiben, weil die meisten Hörer die Gallup-Studien auch kennen, die sich eben angucken, mittlerweile ja weltweit, wie die emotionale Bindung an den Arbeitgeber ist, weil es eben einen direkten Zusammenhang gibt zwischen der emotionalen Bindung an den Arbeitgeber und eben auch der Performance, also sei es jetzt auch Kundenorientierung und sowas, aber auch eben Performance-Daten, die man messen kann. Und da kann man halt sagen, dass die Unternehmenskultur mit der wichtigste Hebel dafür ist, für diese Bindung. Und je höher man gebunden ist, umso eher ist man sozusagen motiviert, bringt mehr Leistung, hat weniger Fluktuation, weniger Absentismus. Aber es sind nicht nur diese HR- oder People- und Culture-Zahlen, die da wichtig sind bei Kultur, sondern tatsächlich eben auch das Thema Performance. Und vielleicht greife ich da zwei raus, die ich im Moment total wichtig finde, auch in den, mit den Organisationen, mit denen wir arbeiten. Das ist eigentlich das Thema A, Veränderungsbereitschaft und B, Innovation. Also man, da gibt so viel Studien und da können wir gerne ins Detail gehen, dass man halt sagen kann, wirklich performante Teams, die Innovationen bringen, die wirklich einen Unterschied machen, sei es jetzt in der Automobilindustrie oder eben bei Google. Da gibt es so eine große Studie auch von Google, der Duhigg hat das veröffentlicht vor einigen Jahren, die Aristoteles-Studie, die eben sagt, dass nur die Teams, wo psychologische Sicherheit ist, und das ist ein Faktor der Kultur, dass die wirklich innovativ sein können, das heißt tatsächlich neue Gedanken hervorbringen können und nicht eben die Probleme mit den alten, mit alten Herangehensweisen sozusagen lösen. Und das Thema Veränderungsmanagement, auch hier gibt es mittlerweile eben sehr viel Interesse, gerade zum Thema auch agiles Arbeiten, dass Menschen, wo eben emotionale Intelligenz vorhanden ist in der Unternehmenskultur, das ist für mich so ein zentrales Thema, dass da eine höhere Veränderungsbereitschaft ist, also dieses Learning Agility oder Lernfähigkeit und die Art und Weise, wie man eben miteinander ja eben mit Veränderungen umgeht, mit Transformationen, mit denen wir ja konfrontiert sind.
Ja, jetzt haben Sie ja gesagt, das Belächeln sozusagen, das liegt schon ein bisschen zurück. Aber nach meiner Wahrnehmung ist es schon so, dass die Mehrzahl der Transformationsprozesse zum einen, zum anderen aber auch die stärkere Betonung des Purpose von Unternehmen und dann auch verschiedene Megatrends, von denen wir ja sprechen, ich sag mal Nachhaltigkeit, New Work, das nochmal befördert haben. Also auch wenn es sicherlich einen Strukturtrend gibt, Kultur wichtiger zu nehmen, gibt es auch nochmal aktuelle Bewegungen, die das befördern.
Also auf jeden Fall, ich stimme Ihnen da völlig zu. Es ist halt so, dass es, glaube ich, evidenter geworden ist, wie wichtig das ist. Also eine berühmte Zahl, die immer so kursiert, auch schon seit jetzt, glaube ich, 10, 20 Jahren, ist, dass 61% aller Change-Programme, also Change ist es jetzt nach einem Merger oder nach Veränderungen, dass die scheitern, weil die Kultur nicht beachtet wird. Und das ist aber, wenn ich da frage oder wenn ich mit CEOs oder Geschäftsführenden spreche, dann sagen die eigentlich immer, ja, mir ist das schon klar, dass das wichtig ist, die Kultur, ja, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das meinte ich so mit diesem, da ist eher noch so ein Gefühl von, oh, da kennt sich irgendwie, kann das richtig mit aus, wie gehen wir denn da jetzt mit um? Und das verändert sich ja auch gerade und Purpose ist natürlich schon auch durch den Zeitgeist und die gesellschaftlichen Veränderungen eben wichtiger geworden. Und Kultur ist aber eben nicht nur Purpose, aber das ist natürlich schon ein ganz wichtiger Treiber. Und da gibt's gibt's ja, ich habe ja auch Studien nochmal rausgezogen zu diesem Purpose. Da kann man ja alleine nochmal reinschauen und sagen, Sinn erleben ist das zweitwichtigste Bedürfnis nach Sicherheit im Job. Da gibt es jetzt gerade auch so eine neue Umfrage oder dass eben 51% der sogenannten Millennials, ob es die jetzt gibt oder nicht, da streiten wir uns ja auch noch drüber, aber dass die halt bereit sind, in Niedrigposition oder weniger Gehalt zu akzeptieren, wenn es mehr Sinnhaftigkeit gibt. Oder auch auf der,
Ja, und ich denke auch gerade für die Gewinnung von Nachwuchs ist es immer wichtiger geworden. Und das ist ja heute so der Flaschenhals. Wir sind ja eigentlich nicht mehr in einer Ökonomie, wo jetzt das Kapital der Engpassfaktor ist, wie vielleicht vor 20, 30 Jahren, sondern mittlerweile sind es ja auch die Menschen. Und das ist ja auch vielleicht dann ein Treiber für diese Unternehmenskultur. Ich wollte an der Stelle noch fragen, was macht denn die Güte einer Unternehmenskultur aus?
Was meinen Sie genau damit? Also,
wenn wir sagen, wenn wir mal versuchen, die Qualität zu messen, dann auch zu gestalten, das ist ja dann die Aufgabe im Unternehmen, dann müssen wir uns ja darüber bewusst sein, was zeichnet denn sozusagen eine gute, kann man vielleicht auch sagen, Unternehmenskultur aus?
Ja, also vielleicht zwei, drei Antworten. Das eine ist diese klassischen Employee Surveys, die geben natürlich schon ist meistens ja der Ausdruck, ne? Also meistens ist es auch so, dass Firmen dann sagen, oh, da müssen wir was tun an der Führung oder so, weil das in diesen Mitarbeiterbefragungen rauskam als wichtiger KPI oder die Anzahl von Fluktuationen oder von eben natürlich Menschen, die sehr lange im Krankenstand sind und so weiter. Also da kann man halt gucken, das ist oft so ein Anlass. Und die Güte für mich, die andere Antwort ist eben auch zu gucken, wie angstfrei man miteinander arbeiten kann. Und da kann man Menschen einfach fragen. Also so, ich meine, jeden, den man fragt, der einen Job hat, kann man fragen, gehst du gerne zur Arbeit oder nicht und wieso? Ja, also um das mal so ganz einfach zu sagen. Und für mich sind es eigentlich drei Faktoren. Das eine ist, inwieweit man verbunden ist in der Organisation. Also Verbundenheit ist eben auch, dass man eben ja im Prinzip so eine Bindung auch erlebt. Das andere ist die Klarheit. Also wie klar gehen wir miteinander um, auch klares Feedback und auch Klarheit über meine Aufgaben, Klarheit, wo soll es hingehen. Und das sind zwei ganz wichtige Sachen, die nur zum Tragen kommen, wenn der dritte Faktor, nämlich Umgang mit Stress und Druck, auch gehandelt wird. Also das sind für mich, weiß nicht, ob das deswegen so, die Frage kann man aus verschiedenen Perspektiven beantworten. Das ist aber so, dass man sich genau diese drei Sachen angucken kann und das tun wir auch, zu sagen, wie steht es in der Organisation? Weil es gibt Organisationen, da ist ganz viel Teamklima und alles ist sehr verbunden, aber es trotzdem läuft irgendwas schief, weil die Klarheit oft fehlt, ja, weil es eben dann vielleicht zu viel Harmonie oder zu viel Obstkorb und Kicker und all das, was man manchmal so benannt hat früher, was es ja längst nicht mehr ist, dass man dann gucken kann, okay, agile Methoden bringen ja viel auch an Techniken, wo man in die Klarheit gehen kann, ne? Sei es die Stand-ups oder eben auch transparentes Arbeiten, dass man da was tun kann. Und Stressreduktion oder Umgang mit Stress, das klingt manchmal komisch, dass dann Firmen sagen, ja, aber wir können gar nicht anders. Es geht nicht darum, irgendwie mehr zu arbeiten, sondern anders zu arbeiten. Und das ist eigentlich auch ein Begriff der Kultur, dass wir so arbeiten, dass wir eben genau das schaffen und eine hohe Exzellenz und Performance haben, aber dass die Menschen nicht am Ende des Tages völlig erschöpft sind, ja, sondern Energie haben, ja, sich auch noch um ihre eigenen Sachen oder gesellschaftliche Sachen zu kümmern. Ne?
Ja, vielleicht da noch eine Frage, weil Sie auch die, ja, beide Faktoren eigentlich sowohl Bindewirkung als auch Klarheit angesprochen haben. Wenn wir in die Lehrbücher schauen, jetzt nicht in Ihres, aber in andere, da wird so differenziert zwischen starken und eher schwachen oder fluiden Unternehmenskulturen. Starke Unternehmenskulturen tragen auf der einen Seite dazu bei, würde man zumindest vordergründig sagen, dass die Bindewirkung groß ist, weil der Kanon der gemeinsam verfolgten Werte und Normen sehr einheitlich ist und auch sehr klar ist für jeden. Auf der anderen Seite droht dann aber, denke ich, auch in gewisser Weise die Erstarrung in Unternehmen, in Organisationen. Und das könnte wiederum gerade der Transformation im Wege stehen. Also wie ist das mit stark oder schwach oder fluide oder sind das überhaupt die richtigen Begriffe?
Ja, eine sehr schöne Frage von Ihnen, die ja auch eine gewisse Komplexität hat. Also zum einen will ich sagen, es gibt natürlich, also ich arbeite nicht so gerne mit diesen Begriffen, weil es so ist, dass ich auch Unternehmen eben kenne, die eine sehr starke Kultur haben, die aber vielleicht auch stark negativ, sag ich mal, ist, ja. Also das ist eine sehr starke Angstkultur, ja. Also ich kenne Großkanzleien, kennen wir wahrscheinlich alle, da ist eine sehr starke Unternehmenskultur. Alle, die sich da bewerben, wissen, worauf sie sich einlassen und keiner ist damit glücklich, ja. Die sind hochperformant in gewisser Weise, haben eine hohe Fluktuation und da ist sehr viel Angst. Jetzt nur mal ein Beispiel, ja. Oder es gibt auch sehr starke Unternehmenskulturen, jetzt sag ich mal, im Bereich von jetzt sehr purpose-getrieben, ja, die irgendwie sagen, dass sie auf der guten Seite stehen und im Bereich von regierungsnahen Organisationen oder sowas sind. Und die haben auch eine sehr starke Kultur und da sind auch alle nicht so glücklich, ja, weil man mit den Menschen da auch nicht so besonders umgeht, aber nach außen hin sich sehr für Purpose einsetzt. Also deswegen eine schwache Kultur ist von daher natürlich immer so ein Punkt, man weiß nicht, worauf man sich einlässt. Deswegen gebe ich Ihnen völlig recht, ja, eine starke Kultur hat in dem Sinne häufig eine Bindung, weil alle Menschen, die da arbeiten, sagen, ja, ich wusste ja genau, worauf ich mich einlasse und bin vielleicht sogar stolz darauf, in so einem Hochleistungsbetrieb zu arbeiten, der eben nicht so fluffy ist, sondern wo es wo nur die überleben, die wirklich eine gewisse Persönlichkeit haben. Deswegen sind das so Begriffe. Ich rede eher davon sozusagen, ich gut und schlecht ist sowieso auch nicht, sondern es muss ja passen. Also um diese Kanzlei, ja, ich meine das auch nicht irgendwie. Ich wundere mich immer noch, ja, dass Menschen
arbeiten. Vielleicht andere Zielvorstellungen.
Aber nicht das
zuletzt das Entgelt, ne? Das ist auch ein Faktor, ja.
Ja, obwohl wenn man die jetzt vergleicht, also ja. Deswegen, ich will da gar nicht drüber urteilen, ne? Sondern deswegen ist auch gut und schlecht jetzt nicht, sondern passend und im Sinne von lebens- oder menschendienlich ist jetzt auch so ein Begriff, den ich ganz schön finde, der kommt vielleicht auch eher so aus der New Economy, aber dass man halt sagen kann, wie ist da die Kultur im Reifegrad, ja, im Reifegrad hin bezogen auf emotionale Intelligenz. Wenn wir uns darauf einigen können, Herr Professor Paul, das finde ich jetzt etwas, womit man agieren kann. Weil emotionale Intelligenz umfasst alles, was sozusagen mit Kultur auch gemeint ist. Also alles, was innen passiert, auf den drei Ebenen Individuum, Team und Organisation. Also und das ist eben etwas, wo es auch so viel sozusagen Evidenzen gibt, dass wir das auch nicht mehr wegdenken können, dass emotionale Intelligenz eben extrem wichtig ist für Transformation, auch im Hinblick auf KI und auf die ganzen anderen Herausforderungen, die wir haben. Und da wäre ich dafür zu sagen, darauf hinzuarbeiten, hohen Reifegrad zu haben in einer starken Kultur, das wird auf jeden Fall, das macht einen großen Unterschied, ja.
Aber dann würde mich jetzt interessieren, was Sie ganz konkret vielleicht auch mal unter emotionaler Intelligenz einerseits, Achtsamkeit andererseits dann verstehen, denn mit beiden Begriffen haben Sie sich ja ausführlich auseinandergesetzt und sagen, in Veränderungsprozessen kommt es gerade darauf an. Also wie kann man diese beiden Begriffe auch ganz konkret beschreiben?
Ja, genau, da gerade beide werden ja auch oft benutzt so im alterssprachlichen Gebrauch, wo man so sagt, Emotionalität oder so, darum geht es eigentlich nicht. Also emotionale Intelligenz ist eben, dass man erstmal mitbekommt, welche Emotionen da sind und damit auch umgehen kann. Und zwar es ist ein ganz einfaches 2x2-Design, ja, einmal wieder Individuum und die anderen. Also ich kriege selber mit, wie es mir geht, kann es managen und auf der Ebene der anderen. Ne, im Team oder in der Organisation, wir kriegen mit, wie es dem anderen geht und können das auch gemeinsam managen. Das geht von Goleman, ist so ein bisschen der Großvater der emotionalen Intelligenz, der hat das ja auch schon vor 20 Jahren beschrieben. Also das ist so diese Definition, ne, Selbstwahrnehmung, Selbstregulation, aber auch in Beziehungen die Wahrnehmung und Beziehungsmanagement. Und das ist, für mich ist das aber alles das, was eigentlich im Inneren vorgeht, alles das, was sozusagen, wo Menschen in Interaktion gehen, da geht es um emotionale Intelligenz. Und wenn man mich fragt, was ist es darüber hinaus, wie kann man es definieren, würde ich sagen, Sie wissen ganz genau, ob jemand im Raum ist, der eine hohe emotionale Intelligenz hat oder nicht. Wir merken es sofort. Und jeder, den ich frage, egal in welchen Organisationen, kann sofort sagen, was ist denn für dich ein emotional intelligenter Leader zum Beispiel? Ja, mit wem hast du agiert? Es ist einfach ein anderes Arbeiten. Man kann eben, man fühlt sich ja auch ganz anders aufgehoben im Sinne von Vertrauen und von Offenheit und Autonomie, was wir eben auch brauchen für die Art und Weise, wie wir jetzt miteinander arbeiten, auch was zukunftsfähig ist. Und Achtsamkeit ist eigentlich ein Befähiger auch. Also Achtsamkeit ermöglicht emotionale Intelligenz. Achtsamkeit ist, da kann man auch viel zu sagen, ist eine Haltung, ist eine Fähigkeit, aber ist erstmal nichts anderes als Bewusstsein. Ja, also Achtsamkeit ist oder hat mit Bewusstsein zu tun, dass ich bewusst bin, dass ich nicht im Autopiloten bin. Und da bin ich jetzt gerne auch die alte Gehirnforscherin, die eben sagt, ja, wenn man jetzt mal ganz aufs Individuum und aufs Gehirn schaut und sie unterbrechen mich, wenn ich zu sehr meander, aber das gehört für mich so dazu, zu sagen, unser Gehirn hat halt die Eigenschaft, gerade in dieser VUCA-Welt oder Barney-Welt, Welt, also in dieser ganz komplexen Welt, in der hohen Geschwindigkeit, dass unser Gehirn auf Autopilot geht. Und das ist nicht bewusst, sondern das ist sozusagen in Gewohnheiten, in alten Mustern, es funktioniert. Ja, und so gehen wir durch den Tag. Und es gibt eine tolle Harvard-Studie von Killingsworth und Professor Gilbert, die sagt, wir sind fast 50% unserer wachen Zeit im Autopiloten. Und das muss man sich mal vorstellen. Ich übersetze das gerne als die Hälfte unseres wachen Lebens kriegen wir nicht mit. Weil der Autopilot bedeutet einfach, Sie kennen das, ne? Man steigt ins Auto und fährt automatisch los und kriegt gar nicht mit, wo man hinfährt. Das ist super. Das ist eine brillante Facette unseres Gehirns. Es ist aber eben nicht bewusst. Und um die Probleme dieser Welt und der Organisation heute lösen zu können, die eben komplex sind und eben noch nicht vorhersehbar, ja, da können, wir wissen ja, mittlerweile kann man ja nicht mehr sagen, wir machen einen strategischen Plan für die nächsten 5 bis 8 Jahre.
5 bis 8 Monate ist schon gut.
Genau, ne? Dass man da eben sagt, okay, wir haben tatsächlich eine andere Qualität an Problemen, mit denen wir uns so beschäftigen müssen. Und dafür brauche ich ein anderes Mindset. Und das ist eben auf jeden Fall bewusst. Und es ist auf jeden Fall etwas, was offen und neugierig ist und nicht nur auf dem aufbaut, was vergangen ist. Da gibt es halt wunderschöne Studien auch von Osterfin und Kassel, die eben sagen, dass wir im Autopiloten eher eben alte, hergebrachte Lösungsmuster nutzen, um Probleme zu lösen, und die sind nicht innovativ. Damit können wir eben nicht die nächste Kurve sozusagen hinlegen. Ne? Und das
vielleicht
ist eben das.
Vielleicht nochmal eine Nachfrage dazu. Sie haben gesagt, Achtsamkeit trägt zu emotionaler Intelligenz bei oder befähigt dazu. Kann man es auch umgekehrt sehen? Kann man auch sagen, nur wer eine gewisse emotionale Intelligenz besitzt, ist achtsam oder agiert achtsam?
Das sind auch hier wieder schöne, sagen Sie ruhig nochmal einen Satz dazu, wieso?
Ich denke, dass man in gewisser Weise eine Disposition braucht, um auch achtsam zu sein. Mm. Und dass diese Disposition wäre für mich, der ich mich aber in diesen Dingen überhaupt nicht auskenne, sondern Laienspieler bin, ein Element der emotionalen Intelligenz. Also wer auf der emotionalen Seite sozusagen, man kann es auch negativ formulieren, große Defizite hat, da weiß ich nicht, ob der auch achtsam sozusagen in Organisationen agieren kann.
Ja, das ist auf jeden Fall so, das bedingt sich im Prinzip tatsächlich auch beides beidseitig. Und so wie Sie es beschreiben, ist es ja so fast schon so, dass man davon ausgeht, man ist so natural born emotional intelligent. Ja, ja, das gibt es. Also es gibt Menschen, die sozusagen durch Prägung, Elternhaus, aber auch qua Anlage ja irgendwie emotional intelligenter sind. Aber die gute Nachricht ist, wir sind alle empathisch, wir haben das alle angelegt. Und wenn man es aber nicht übt, und da gibt's auch eben Tanja Singer und die Neurowissenschaftler dieser Welt, Richard Davidson, die sind sich völlig darüber im Klaren, wenn wir Empathie und Mitgefühl nicht üben, also nicht bewusst und das ist wieder achtsam nutzen und damit auch diesen Muskel trainieren. Wir haben quasi alle angelegt den Muskel der emotionalen Intelligenz, ja. Und wenn wir den aber nicht bewusst trainieren, das ist wie, ich kenne ja noch, wir haben uns vor 20 Jahren schon beim Joggen getroffen im Wald in Bochum, ne? Wenn wir diesen Muskel nicht trainieren, wie beim Sport, dann verkümmert das.
Das heißt, glaube ich. Aber da würde mich jetzt aus Ihrer Erfahrung der letzten 20 Jahre einfach interessieren, inwiefern man das, also üben, glaube ich, aber bis zu welchem Grade kann man das lernen? Und gibt es nicht auch, dann komme ich doch wieder auf die Disposition Typen, in Führungspositionen beispielsweise, wo man sagen muss, also das lässt sich nur graduell verbessern, will ich gar nicht sagen, aber verändern. Also das sind so Dinge, aber wie gesagt, als Laie, wo ich sagen würde, im Gegensatz zu anderen Management-Techniken, kann man das nur begrenzt lernen und verinnerlichen vor allen Dingen.
Also wie sagen wir es so. Ja, das ist auch immer wieder eine Frage, die ich gerade von Menschen auch bekomme, die aktuell leiden unter Führungskräften, die eben keine hohe emotionale Intelligenz vorweisen. Also es ist so, ja, es gibt natürlich auch, ich bin ja Psychologin, also es gibt natürlich einen Bruchteil der Bevölkerung, worauf das zutrifft, wo man sagen kann, die können das nicht lernen, die sind eben im Prinzip pathologisch gesehen oder Narzissten, da ist es eben extrem schwer. Und ja, es gibt auch Studien, die sagen, dass genau solche Persönlichkeits, Tendenzen, dass sich die signifikant mehr im Management befinden. Das kann man nochmal einzeln diskutieren. Aber ich würde sagen, das sind trotzdem noch die allerwenigsten. Und ja, wenn jemand das nicht will, dann wird das auch nicht lernen. Also es ist natürlich schon eine Frage auch von Bewusstsein und Notwendigkeit. Und da denke ich, ist es eben Zeitgeist, dass wir sagen, es ist nicht mehr PC, es ist nicht mehr okay, bestimmte Verhaltensweisen, die eben nicht der guten Kinderstube entsprechen, im Management zu zeigen. Aber es wird immer noch hingenommen. Das ist natürlich so eine Sache. Das heißt, meine Antwort auf Ihre Frage ist, es gibt einen ganz kleinen Prozentsatz an Menschen, die das nicht lernen können. Aber es ist ein Skill, den man trainieren kann wie ein Muskel. Man muss es aber wollen. Also wie bei allen anderen
Sachen. Die Bereitschaft muss da sein,
Sachen genau auch. Das. Und es ist nicht nur das Individuum und die Anlage, es ist auch das Umfeld. Ne, wenn man 20 Jahre in einem Umfeld arbeitet, wo es halt so normal ist, dass man sich anschreit, und das gibt es ja, und das ist dann noch nicht mal, ne, manche Leute sagen, ja,
denk mal, Spitzengastronomie, so, da geht es ja auch manchmal durch die Zeitungen,
da geht's Klima auch durch die häufig Zeitung, herrscht. Genau, oder ich habe auch in Branchen gearbeitet, in der Produktion, wo es dann, wo einfach ein Wortschatz ist, der für mich vielleicht irgendwie schwierig ist, aber für die Menschen dann noch lange nicht. Also da will ich auch gar nicht drüber urteilen, sondern einfach nur sagen, das ist natürlich ganz viel auch das Umfeld, und deswegen ist mir auch immer wichtig, in all dem zu sagen, nicht das Individuum muss irgendwas tun oder so, sondern es geht um die Teamkultur und die Organisationskultur, und das ist unsere Verantwortung. Und wenn ich aber sozusagen eine hohe Führungsposition habe, dann ist es schon die Frage Embodiment, also inwieweit verkörper ich denn etwas und inwieweit gehe ich selber auch in diese Selbstreflexion, was natürlich der erste Schritt ist, um meine emotionale Intelligenz zu verbessern, bin offen für Feedback und bin bereit, da über mich zu lernen. Und ja, es gibt viele Menschen, die das nicht tun, aus verschiedenen Gründen. Ne? Das auf jeden Fall. Diese emotionale Intelligenz, ich will nur noch mal auch vor allen sagen, es gibt ganz tolle Forschungen, auch von einer der am meisten zitierten Forscherinnen im Moment, auch aus Harvard, Lisa Feldman-Barrett, Professorin, die sagt, Emotionen sind nicht irrational. Ja, also dieses, das Emotionale irrational ist, das sollten wir nochmal neu begutachten und sagen, nein, Emotionen sind Datenträger und die haben eine Rationalität für uns als Individuum, aber auch in Organisationen, für die Kultur und für das Team. Und wenn ich das mal darf, vielleicht können wir darüber auch mal in Ruhe nochmal ein andermal sprechen. Ich finde ja, in der Ökonomie ist ganz viel irrational. Ja, also warum bauen wir Autos, die 2,5 Tonnen schwer sind, um 80 Kilogramm Mensch durch die Gegend zu fahren und 23 Stunden stehen die? Oder warum haben wir Produktzyklen so entwickelt, damit die eben die Haltbarkeit niedriger ist? Das finde ich irrational. Ja, und das ist natürlich ein anderes Mindset. Aber zu sagen, emotionale Intelligenz hat irgendwas mit rational oder irrational zu tun, dass man sich dessen nochmal klar wird, wie wichtig Emotionen auch für rationale Entscheidungen sind. Wir könnten ohne Emotionen keine rationalen Entscheidungen treffen. Und das ist, glaube ich, so ein Mythos, mit dem man eben nochmal aufräumen muss, so, ne, dass vielen Unternehmensführern das nicht klar ist. Ja.
Wenn es jetzt um Transformation geht, dann geht es ja auch stark um Veränderungswillen, Veränderungsbereitschaft und dann Veränderungsfähigkeit. Aber bleiben wir erstmal bei der Veränderungsbereitschaft. Wie kann man das unterstützen? Wie kann man das auf verschiedenen Ebenen fördern? Denn es besteht ja auch hier wieder nicht bei allen, aber bei vielen eine gewisse Tendenz zu sagen, wir bleiben in bestimmten Schemata, die vielleicht auch über viele Zeiträume sich als erfolgreich erwiesen haben, aber es das in der Zukunft eben nicht mehr sind.
Ja, und es gibt ja auch viele, viele Individuen, also das kennen Sie wahrscheinlich auch, Mitarbeitende, Mitarbeiterinnen, die sagen, ich will mich ja verändern, aber es ist hier extrem schwierig in diesem Klima oder in diesem Umfeld. Also da auch Beispiele ist, da fällt einem, glaube ich, immer auch das Administrative ein. Ich arbeite auch im öffentlichen Sektor hin und wieder. Das ist vielleicht 10% meiner Arbeitszeit. Aber da ist natürlich auch dieses, was können wir in Strukturen machen, die schon sehr lange bestehen, die vielleicht wirklich auf so einem bürokratischen Verständnis natürlich auch aus gutem Grund bauen. Was kann man da tun? Und darüber jetzt zum Beispiel, wenn man so starre Strukturen hat, dass man wirklich hier und da kleinere Sachen einbaut, die sozusagen eine neue Perspektive ermöglichen. Also ich will auch sagen, man muss auf diese Frage eben sehr im Einzelfall schauen. Schauen wir uns jetzt eine Organisation an, die eben starre Strukturen hat und das nicht gewohnt ist. Da kann man natürlich kleinere Schritte gehen, um zu sagen, wie kann ich eine Neugierde und Offenheit fördern? Wie kann ich ganz, ganz einfach in einem Meeting, wo es gewohnt ist, dass irgendwie der halt Ranghöchste irgendwas redet und die anderen nichts reden, wie kann man das so aufbrechen, dass die Menschen im Meeting schon ihre Fragen stellen? Und das ist so ganz einfach gesagt, ja, zu sagen, gut, wir führen neue Moderationstechniken ein, wir führen Stand-up-Meetings ein, wir führen ein, dass man halt innerhalb eines Meetings nicht mehr der Ranghöchste was sagt, sondern derjenige, der den Hut auf hat dafür. Also sehen Sie so ganz einfache Dinge, die für viele Firmen vielleicht völlig normal sind, aber dass man da guckt, wie kriege ich es hin, dass die Menschen anfangen mitzureden, mitzudenken und auch zu diskutieren. Und für mich ist so ein Meeting tatsächlich wie so ein Mikrokosmos, der den Makrokosmos sozusagen spiegelt. Deswegen fange ich auch gerne an in Meetings und sage, wir begleiten Organisationen, die eben lernfähiger oder veränderungsbereiter werden wollen, in den Meetings ganz konkret. Ich gehe da rein und mache Shadowing. Ja. Oder in einer Organisation, ich gucke mir an, dieses Thema Rotation, ja, also dass die Zusammensetzung und den Teams rotiert, ja, dass man, das ist etwas, wo man schauen kann, dass man nicht zu sehr, zu lange immer nur in den gleichen Teams zusammenarbeitet, sondern dass es da fluider, wie Sie sagten, genau, auch wird.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Vielleicht das zur Veränderungsbereitschaft. Vielleicht noch eine zweite Frage im Zusammenhang mit der Achtsamkeit auch. Achtsamkeit bedeutet ja, auf andere zu achten, aber auch auf sich selbst. Und mag es auch Studien geben, aber anekdotische Evidenz aus meinem Kosmos, gibt es auch eine relativ starke Tendenz in den letzten Jahren zum Thema Selbstoptimierung, und zwar zu negativen, bis zur Selbstausbeutung. Wie kann man dem sozusagen einen Riegel vorschieben?
Das ist auch ein Riesenthema, ne? Durch Corona. Ich habe mich auch gewundert. Ich meine, da gibt's ja auch im Harvard Business Review stand da auch irgendwie, dass die Produktivität in der Corona-Zeit durch Remote 10% gestiegen ist, auf Kosten derer, die sich eben quasi, die keine Pausen mehr machen, ne? So, wir machen alle keine Pausen mehr. Wie konnte das passieren? Genau. Also dieses, dieser innere Antreiber, irgendwie auch sein Bestes zu geben, das ist ja auch ein schönes Menschenbild. Ja, das zeigt ja auch, dass wir Menschen, wenn wir remote arbeiten und zu Hause unbeobachtet, dass wir trotzdem unser Bestes geben wollen. Und um Ihre Frage zu beantworten, ja, also Achtsamkeit, ich stimme Ihnen zu, es hat was mit Achtung vor sich selbst und den Ressourcen auch der anderen zu tun. Es ist aber vor allem auch Präsenz und Gegenwärtigkeit, also das, was da ist, mitzubekommen. Und das ist eben, wenn ich merke, jetzt, das ist immer so das klassische Thema, ich merke, ich bin erschöpft und brauche eine Pause, dass ich eine Pause mache. Und das soll auch nicht so platt klingen, sondern das ist da ein Punkt, was mit dieser Selbstausbeutung natürlich zu tun hat. Da gibt es ja viele Kurse, wir bieten selber auch Kurse an, genau zu diesem Thema, wie kann ich als Individuum da wieder mehr lernen, auf mich selbst zu achten. Und das klingt ja fast schon so, ja, wir müssen wieder Dinge lernen, die wir irgendwann mal konnten und wieder zurückerlernen und zurückerobern müssen. Und diese Selbstausbeutung, das ist natürlich schon eine Sache, wenn ich achtsam bin, dass ich da eben mehr drauf achte, aber eben wie auch hier wieder nicht weniger arbeite in dem Sinne, sondern anders arbeite. Ja, das ist nicht, dass wenn man achtsam ist, dass sich alles verlangsamt, sondern im Gegenteil, Achtsamkeit bedeutet, ich schärfe meinen Geist. Und da gibt's so schöne Übungen auch, wo man sieht, dass Menschen, die eben, und sind es nur diese 10 Minuten am Tag innehalten, ich will gar nicht Meditation, das muss gar nicht sein, sondern einfach dieses 10 Minuten innehalten, den Geist beruhigen, dass sie dadurch eine wahnsinnige Zunahme an Gedankenschärfe, Tatkraft und Innovation und kognitive Kapazität eben bekommen. Ich selber meditiere jetzt auch schon Jahrzehnte und es ist eben ein spürbarer Unterschied, ob es so ist oder nicht. Und Firmen, die eben Achtsamkeit reinbringen, um zu sagen, wir müssen hier was tun, da sage ich immer, es darf nicht dabei bleiben, dass das Individuum jetzt auf einmal lernt, Pause zu machen oder auf sich selbst zu achten, sondern es muss in der Art und Weise, wie wir arbeiten im Team, wie wir da die Meetings gestalten oder in der Kultur, was sozusagen auch incentiviert wird, was vorgelebt wird, das muss zusammengehen. Das kann nicht das Individuum alleine wegmeditieren.
Gibt es prominente Beispiele, über die man auch sprechen kann, von Unternehmen, die besonderen Wert auf die Faktoren emotionale Intelligenz und Achtsamkeit legen, die das auch nach draußen tragen?
Ja, also da habe ich auch, ich frage mich auch immer, wo ist so das Unternehmen, was man da zitieren kann? Deswegen, ich finde die Frage auch sehr schön. Also man kann natürlich, eine Antwort, die für mich wichtig ist, ist zu sagen, es gibt nicht die achtsame Organisation, die habe ich noch nicht erlebt, oder die hochgradig emotional intelligente Organisation. Es gibt auch nicht den achtsamen oder hoch emotional intelligenten Menschen. Es gibt immer nur achtsame Momente. Und wir können dafür sorgen, dass wir möglichst viele von diesen Momenten aneinander reihen, um so einen hohen Reifegrad zu erreichen. Und anders gesagt, also es gibt natürlich hier bestimmte CEOs, die immer wieder genannt werden, wie zum Beispiel Jeff Weiner von LinkedIn, der auf Glassdoor auch vor einigen Jahren der am höchst gerankte CEO war, aus gutem Grund. Also das ist immer diese Mischung aus Menschen, die eine hohe emotionale Intelligenz und ein hohes Mitgefühl haben, was Jeff auf jeden Fall hat, ja, wenn man ihn so und ein hohes Maß auch eben an dieser Klarheit und also diese Art von natürlich CEO-Tum, den man da mitbringt, was auch gerne zitiert wird, aber da weiß ich eben auch nicht, da muss man halt genau hingucken, ne, ob es jetzt Patagonia ist, die viel mit Purpose machen oder VD im deutschen Bereich, solche Firmen, die dann auch gucken, wie sind unsere Lieferketten, die nachhaltig sind. Das wird dann ja oft so miteinander vermischt, weil es eben ja auch ein Gütekriterium ist, weil Achtsamkeit eben auch bedeutet, auf alle Stakeholder zu achten und eben sich klarzumachen, dass es eben, es gibt nicht den Einzelnen, der aus sich heraus besteht, sondern wir sind alle miteinander verwoben und müssen da eben sozusagen auch auf alle anderen achten, die in dieser Firma arbeiten und damit zu tun haben. Und deswegen werden solche, wo jetzt so Lieferketten beachtet werden oder ökologische und soziale Standards hochgehalten werden, dass die auch als emotional intelligent gilt. Aber man muss sich auch anschauen, sind die nach außen hin oder auch nach innen hin.
Aber das ist genau der Punkt, da wollte ich nochmal nachfragen. Mein Eindruck ist nicht, dass jetzt, auch wieder Pauschalurteil trotzdem, mein Eindruck ist nicht, dass es in den letzten Jahren, zwei Jahrzehnten, daran gemangelt hat, dass man generell zu wenig auf bestimmte Stakeholder geachtet hat. Auf manche, glaube ich, hat man sehr geachtet, wenn ich auf die Kreditgeber nochmal gucke oder auf andere. Aber gerade, wenn wir die Mitarbeitenden als ganz zentralen Stakeholder ansehen, da glaube ich, kehren sich die Dinge ein bisschen um, besteht Veränderungsbedarf. Und deswegen würde mich da an der Stelle auch nochmal interessieren, inwiefern diese beiden Faktoren nochmal zusammennehmend, emotionale Intelligenz, Achtsamkeit, auch die Anforderungen an Führung und Führungskräfte verändert. Was müssen die immer nur im Durchschnitt und relativ pauschal im Überflug, was müssen die anders machen als früher?
Ja, also ich denke, dass progressive Kultur kein Zufall sein darf. Also, dass man nicht sagt, ach, das wird schon, ne, das passiert ja oft, sondern dass wir als Führungskräfte eben uns unserer diese Rollenvorbildfunktion, die wir haben, bewusst sind. Das heißt, es fängt schon beim Embodiment an, also dass ich als Führungskraft mittlerweile schon davon ausgehen kann, dass wenn ich nicht reflektiert bin oder auch nicht an meiner eigenen Entwicklung arbeite, dass andere das merken. So. Und gerade auch in diesen hybriden Arbeitswelten merken wir das umso mehr, wie man, ne, weil man ja sehr nah auch, ich habe das Gefühl, sie sitzen mir direkt gegenüber, ja, man begegnet sich ja in gewisser Weise auch sehr, sehr nah durch diese hybriden Funktionen. Dass es eben nicht beim Individuum bleibt, sondern dass wir gucken, in den Teams schaffen wir es psychologische Sicherheit, um das nochmal aufzugreifen. Das ist so ein einfacher und auch sehr viel zitierter Begriff, der auch McKinsey hat sich auch nochmal angeguckt, wie wichtig das ist und auf die Produktivität und Innovation. Dass man eben guckt, was haben wir eine angstfreie Kultur? Haben die Leute, ne, vom Praktikant bis zum Obersten sozusagen, wenn es noch hierarchisch ist, haben wir alle das Gefühl, wir dürfen unsere Meinung sagen, wir können frei reden? Oder gibt es da auch, ne, was ist der rosa Elefant? Also manchmal mache ich auch so Übungen im Team-Meeting. Also das kann man im Showfix machen, dass man einfach einen Flipchart aufhängt und mehrere Überschriften hat, so im Sinne von, welche Ressourcen haben wir, welche Stärken, wo müssen wir dran arbeiten und was ist der rosa Elefant im Raum? Und die Leute schreiben es dann rein. Ne? Also, dass man das so nutzt und sagt, das, was da ist, anzusprechen und sagbar zu machen. Ne? Das ist so zum Beispiel eine Sache. Das andere ist Kultur, also auch zu gucken, können wir sozusagen nicht top-down, sondern auch bottom-up gucken, was die Leute, was die Mitarbeitenden brauchen, damit wir eben gut und performant miteinander zusammenarbeiten können. Und die zu fragen und da auch eben zu erlauben, dass es eben da auch bestimmte, man kann es Change Agents nehmen oder Influencer, also Menschen, die sagen, ja, wir wissen ja, was wir brauchen, damit wir angstfrei zusammenarbeiten können, damit wir eben auch gut zusammenarbeiten, dass man die auch fragt, mit reinnimmt, ja, solche Sachen systematisch zu machen auch.
Ja, ne? Auf der einen Seite klar, solche Zoom-Meetings schaffen zwar eine bestimmte Form der Nähe, aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass das Homeoffice in den letzten Jahren doch auch manchen zumindest Schwierigkeiten bereitet hat, gerade was die Achtsamkeit angeht, weil sie eben, mir geht es zumindest so, bestimmte Schwingungen, die sie in Präsenz und wenn man sich täglich begegnet, erleben, die sie da nicht erleben können. Also nochmal ja, konkret die Frage, trägt dieses Homeoffice schon dazu bei, dass wir, man kann vielleicht auch so fragen, eine andere Form der Achtsamkeit brauchen, aber ich habe das Gefühl, das ist irgendwie eine wenn auch technische, aber immerhin Barriere gegenüber der Achtsamkeit. Oder es macht sie schwerer.
Ja, also es bringt neue Chancen, so würde ich es gerne sehen. Und ein rein digitales Team, ich glaube auch, dass da was fehlt. Also deswegen auch Hybrid ist für mich, das ist auch je nach Branche jetzt, ne? Natürlich, klar. Menschen im Raum bringen natürlich eine andere, da entsteht ein anderer sozialer Raum. Also es ist ja, zwei Menschen ist mehr als die zwei zusammen, sondern da entsteht immer noch was Drittes, nämlich der soziale Raum. Und der entsteht tatsächlich in der Präsenz anders als wenn wir remote arbeiten. Und die gute Mischung macht das natürlich aus. Und auch, ne, inwieweit wir uns alle diszipliniert an die Regeln halten, dass wir während eines Meetings eben nicht noch, also ich habe auch mal gefragt, was machen die, ne? Gibt es ja auch Statistiken, was machen die meisten Menschen in einem Meeting, wenn sie ihr Video aushaben? Ne, dieses, dass wir da auch gucken, wie können wir da mit bestimmten Regeln.
Und ich glaube auch den rosa Elefanten, wenn ich da einhaken darf, den kriegen sie eher in einem Präsenzmeeting benannt, als in der digitalen Variante, wo das schwerer möglich ist.
Genau, auch weil es anonymer ist. Ich meine, wir können auch mit Mentimeter Sachen abfragen, das mache ich auch. Also auch so Sachen, wie ist das Vertrauenslevel, das kann man mit Mentimeter auch einigermaßen anonym und so, aber trotzdem ist es im Raum was anderes. Da wäre ich auch auch ist das ein Plädoyer. Und da sagen auch bei mir die Kollegen oder auch die Organisation, die wir begleiten, das sagen eigentlich alle, dass das einen Unterschied macht. Und Ihre Frage, vielleicht habe ich sie auch nicht ganz verstanden. Also es ist halt eine Chance, auch nochmal zu sehen, wie sozusagen, wo sind die Grenzen meiner Achtsamkeit? Ja, wenn ich am Ende eines Tages absolut maximal erschöpft bin und das Gefühl habe, ich war nicht einmal draußen, ich habe nicht einmal das Fenster aufgemacht, ja, das gibt es ja, dann kann ich doch sagen, ach, das ist ja interessant, da sind die Grenzen meiner Achtsamkeit, ja. Da kann ich, also das klingt auch hier wieder, es soll nicht so cheesy klingen, ja, sondern darum geht es eigentlich, dass wir präsent sind mit dem, was da ist und das nicht aburteilen oder so. Und aber auch in der Unternehmenskultur sehen, das haben ja die meisten Organisationen in den letzten 1-2 Jahren eingeführt, zu sagen, wir hören 5 oder 10 Minuten vor der vollen Stunde auf mit einem Meeting, dass man die 10 Minuten Pause hat. Das sind ja Teamrituale. Das ist ja nicht der Einzelne, der sagt, ich brauche eine Pause, sondern dass man einfach sagt, wir machen keine Meetings von 9 bis 10, sondern 10 vor 10. So, das ist eine ganz einfache Methode, die hat sich durchgesetzt, glaube ich, bei den meisten Organisationen. Und das ist eben Teamkultur, das meine ich. Das ist ja nicht, dass der Einzelne das wegmeditieren muss.
Ne? Und bevor wir jetzt zum Schluss kommen, muss ich aber ganz schnell mal persönliche Fragen stellen. Oh. Das ist nämlich unser Ritual, aber keine Angst. Ich glaube, die sind gut zu beantworten. Die erste wäre nämlich, wenn Sie Ihren jetzigen Beruf nicht ergriffen hätten, was hätte Sie generell noch gereizt als Tätigkeit?
Also Journalismus und gerne in der schreibenden Zunft. Also ich schreibe wahnsinnig gerne und deswegen produziere ich auch gerne Bücher. Ja, das hätte mich gereizt. Also da in den Diskurs zu gehen, auch über bestimmte Sachen zu schreiben. Ja.
Ja. Diejenigen Studierenden, die jetzt fast fertig sind mit ihrem Studium, die ins Berufsleben eintreten, fragen uns jetzt nicht nach Kochrezepten, aber schon, was sind die wichtigsten Eigenschaften, um sich künftig in der Praxis zu bewähren? Und Sie haben jetzt ja auch einen Blick über verschiedene Management-Ebenen, verschiedene Branchen aus Ihren Projekten heraus. Welche Antwort würden Sie geben?
Eigentlich so ein bisschen das, was ich vorhin auch sagte, diese Kriterien. Also das eine ist Klarheit und das andere ist Verbundenheit. Und zwar Klarheit einmal so im Sinne von Selbstreflexion. Ja, kenne ich meine eigenen Muster? Weiß ich, was mich irgendwie aufregt und was mich anzieht, was mein Purpose ist? Und auch diese Frage, habe ich ein inneres GPS, um da Nietzsche einmal zu zitieren, ja, wer ein Warum hat, braucht kein Was. Und das ist, glaube ich, so, wenn ich ein inneres GPS habe, dann komme ich mit diesen Wirrungen dieser Welt und mit dem KI, was immer mehr ja auch in Verunsicherungen bringt hier und da, trotz aller Chancen, komme ich damit besser klar. Und Verbundenheit auch mit mir selber und mit anderen. Weil wir werden immer in Interaktion sein, egal auf welcher Management-Ebene sie sind. Es geht immer darum, mit Menschen zu arbeiten. Und da brauchen wir eine Verbundenheit zu mir selber, aber auch eben zu anderen Menschen. Und das kann man eben trainieren. Da gibt es, ja, ich will jetzt nicht wieder ausholen, aber es gibt so tolle Forschung von Stanford zu Mitgefühl, inwieweit uns das mutiger und auch ja zu anderen Menschen macht. Das ist einfach fantastisch. Ja.
Letzte Frage, die aber eigentlich gar keine Frage mehr ist, sondern bitte um eine Satzergänzung. Wir haben jetzt sehr viel über Veränderung, über Transformation zusammen gesprochen. Deswegen, wenn es einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie dieses Motto ergänzen?
Für mich, Transformation spiegelt Lebendigkeit. Also für mich ist sozusagen, überall wo Lebendigkeit ist, ist Transformation. Also nichts bleibt, wie es ist. Ja, es ist immer Veränderung. Und dass wir es jetzt mitbekommen, also auch in dieser Diskussion, dass man denkt, oh, so viel Veränderung. Ich denke immer, ja, die Veränderung war schon immer da. Man hat sie nur nicht erlebt und jetzt ist sie erlebbar. Also es ist einfach Teil der Lebendigkeit und deswegen birgt es eben auch sehr viele Chancen, ja.
Dann vielen Dank für das lebendige Gespräch. Nietzsche und GPS in einem Atemzug, habe ich auch noch nicht dran gedacht. Finde ich aber sehr bereichernd. Danke, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften, wenn auch nur digital, dass Sie uns Ihre Erfahrungen vermittelt haben. Und insofern auch der Appell, bleiben Sie achtsam. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.